Ja, erstmal vielen Dank für die Lesung und das tolle Anspiel. Ich finde, es hat uns ganz gut ins Thema reingenommen. Ja, bevor ich so mit dem eigentlichen Thema loslegen möchte, möchte ich ein bisschen kurz Rückblick halten. Wo kommen wir her? Vielleicht nächste Folie. Nochmal. Ja. Und zwar kommen wir aus der Zeit, wo die Gemeinde Jerusalem sich ja entwickelt hat, wo man dann das Thema hatte, dass man Lösung für gemeindliche Arbeit gesucht hat. Und man hatte dann die sieben Diakone gewählt, die dann sich um die Speisung der Frauen, jetzt muss ich gerade mal schauen, das waren der ja, die sich um die Frauen gekümmert haben. Und das war so die eine, der eine Zweig. Dann ging es ja so, dass einer von diesen sieben Diakonen war Stephanus. Und das war auch ein toller Redner, hat sehr viele Menschen damals in Jerusalem ansprechen können und überzeugen können. Und das gefiel dem Hohen Rat nicht. Und deswegen haben sie ihn damals verhaftet, und dann hat er ja die große Rede gehalten vor dem Hohen Rat, wo er nochmal seine Heilsgeschichte, wie er sie aus dem Alten Testament verstanden hat, ja, entsprechend gesagt hat, und wo er dann aber auch dem Hohen Rat Dinge vorgehalten hat, die dem Hohen Rat nicht gefallen haben, und dann haben sie ihn ja gesteinigt. Und von da starten wir so in das Kapitel 8, was wir heute so ein bisschen uns anschauen, damit, dass die Steinigung gerade von Stephanus hinter uns lag und dass die letzten Zeremonien gestartet sind. Und dass durch diese Situation der Steinigung eigentlich die Situation entstand, dass der Hohe Rat wirklich diese Gemeinde verfolgt hat. Saulus hatte da ja eine ganz wichtige Rolle gehabt. Er ist ja, wie in Vers 3, hat er versucht, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Durch die Verfolgung flüchteten ja die Mitglieder der Jerusalemer Gemeinde nach Judäa und Samarien. Die Apostel blieben aber in Jerusalem. Und das Interessante war, dass die jetzt geflüchtet sind, nach Samarien wirklich zusammen mit dem Philippus, der ja auch einer von ihnen war, die haben ja trotz der Verfolgung ganz viele Leute angesprochen. Sie haben missioniert, sie haben die frohe Botschaft weitergebracht und wirklich, so steht es ja dort auch, Freude in das samarische Land gebracht. Philippus war ein sehr Begabter, der ja überzeugend reden konnte, der Wundertaten begangen hat und damit ganz viele Menschen persönlich angesprochen hat. Und hier steht ja, durch die Christen entstand in der Stadt Samaria große Freude, obwohl sie auf der Flucht waren. Ja, und jetzt geht es darum, wie geht die Geschichte weiter? Jetzt geht es um die Begegnung zweier Männer. Einer, der seine Lebensfragen klären möchte, und einer, der sich vom Heiligen Geist leiten ließ. Beginnen wir mit dem Äthiopier, dem Kämmerer. Was wissen wir von diesem Mann? Wir wissen, dass er ungefähr eine Reise von 4.500 Kilometer hinter sich hatte. Er mindestens 4 Monate wahrscheinlich unterwegs war. Er ist ein fremder Mann aus Äthiopien, ein dunkelhäutiger Mensch, dem man das Aussehen von seiner Reise bzw. auch seine Haut ansehen konnte. Aber er sieht nicht nur anders aus, und er ist nicht nur ein reicher Reisender, er ist auch ein spezieller Mensch, er ist ein Eunuch. Eunuch nennt die Bibel jemand, der entmannt, kastriert ist. Die Entmannung konnte einerseits eine schwere, höchst entehrende Strafe sein und andererseits zu bestimmten Ämtern erst befähigen. Ein Eunuch, ein Eunuch, war es deshalb möglich, hohe Jobs in der damaligen Zeit einnehmen zu können. Also wenn zum Beispiel jemand einen hohen Beamten oder an der Stelle jetzt hier einen Kamerad gesucht hat, war es dem König so viel wichtig, dass er keine Konkurrenz sein konnte für seine Frau oder für seine Kinder und also kein Rivale sein konnte. Und deswegen war, wenn jemand hoch aufsteigen wollte, dieser Schritt, ein Eunuch werden zu können, manchmal der Schritt genau auf in Karriere machen zu können. Man kann nur erahnen, welche Verletztheit oder bleibende Behinderung dies für sein Leben bedeutete. Hat er das Ansehen und die Anerkennung sich erworben? Und das auf dem Verzicht von eigenen Kindern oder einer eigenen Familie? Er, der Mächtige am Hof der Königin von Äthiopien, der es bis zum Finanzminister gebracht hatte, ist auf der Suche auf eine entscheidende Frage. Eine Frage, die nicht mit Geld zu beantworten war oder mit viel Macht, sondern eine Frage, wo es grundsätzlich um den Grund und das Ziel des Lebens geht. Die Karriere allein hat ihm auf dieser Frage nicht geholfen. Und so hat er sich eine Auszeit genommen, hat sich Urlaub von seiner Königin genommen und ist auf Reisen gegangen. Ist auf den Weg gegangen, den einen Gott in Jerusalem vielleicht erleben und anbeten zu können. Er hat sich auf den Weg gemacht, hat die Heimat verlassen, um dieser entscheidenden Frage nachzugehen. Der Text schweigt von den konkreten Erfahrungen, die dieser Kämmerer in Jerusalem gemacht hat. Man kann aber davon ausgehen, dass er in Jerusalem nicht die Erfahrung machen konnte, in den Tempel reinzugehen, weil dort konnten ja nur beschnittene Juden durften in den Tempel rein und da ein kastrierter Mensch konnte ja nicht mehr beschnitten werden, also war ihm das nicht möglich. Er hat dann sich stattdessen die Heilige Schrift gekauft. Er hat eine Jesaja-Rolle sich besorgt. Und er ist jetzt auf dem Weg von Jerusalem zurück und ist dabei, diese Schriftrolle zu lesen. Er hat die Frage seines Lebens noch nicht genau geklärt, warum er eigentlich auf die Reise gegangen ist. Und jetzt kommt die zweite Person dazu, Philippus. Was wissen wir über ihn? Ja, er ist einer von den Diakonen gewesen, der voll Weisheit, voll Heiligen Geistes und unter den Menschen anerkannt war. Man weiß von ihm, dass er halt begabt war in der Verkündigung des Evangeliums, dass er ein Frohbotschafter war. Verdrießlichkeit über schwierige Aufgaben sind ihm fremd. Er geht ins Gespräch, er will überzeugen. Ein Mann ohne Berührungsängste. Ja, und jemand, dem es wichtig war, Personen entgegenzugehen, den Personen nachzugehen. Ja, und dieser Philippus bekommt einen Auftrag. Er begegnet dem Engel. In Vers 26 steht, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die nach Jerusalem, nach Gaza hinabführt und öde ist. Dieser Auftrag muss dem Philippus eigentlich ein bisschen merkwürdig vorgekommen sein. Er ist nicht in den Tempel geschickt worden, er ist in die Einsamkeit an irgendeiner Straße, an irgendeinem unbestimmten Ort geschickt worden. Und jetzt kommt es zur Begegnung. Dort treffen sich die beiden, der Gottsuchende und der von ihm Beauftragte. Philippus läuft ein Weilchen nebenher oder hinterher, dem Wagen, hört dem Kämmerer zu und erkennt den Text. Dies war möglich, weil in der Antike immer laut gelesen wurde. Aber jetzt kann man sich vorstellen, als jetzt der Philippus erkannt hat, es geht um Jesaja, dass er sich gefragt hat, ja, versteht eigentlich der Kämmerer das, der im Wagen ist, von ja, was er da selber liest? Und deswegen fragt er auch, verstehst du auch, was du da liest? Wir Bibelleser erfahren jetzt, dass es halt um einen Text in Jesaja geht, um das Gottesknechtslied. Ein Text, der von Leid und dem Sterben eines von Gott ausgewählten Menschen erzählt, der stellvertretend das Leid des Volkes auf sich nimmt. Die ersten Christen kannten natürlich diese alten Prophetenworte und erkannten das Schicksal von Jesus darin wieder. Das half ihnen, den Tod zu verstehen und seinen Sinn zu erkennen. Sie erkannten, es war Gottes Absicht, Jesus für sie sterben zu lassen. Das alles wusste Philippus und hatte auch schon mehrfach darüber gepredigt. Aber der Kämmerer kannte das nicht. Darum fragte er, von wem redet der Prophet hier? In der Bibel steht nicht die genaue Antwort von Philippus. Dort steht nur, er tat seinen Mund auf und verkündete die gute Nachricht. Folgendes stelle ich mir aber persönlich vor. Philippus hat wohl gesagt, dass der Text von Jesus Christus spricht. Er weist auf Jesus hin und sagt voraus, was ihm passieren wird. Es sind nicht einfach alte Worte, sondern er macht die Verbindung auf, was diese Worte mit dem Geschehen von Jesus Christus für eine Verbindung hat. Dadurch bekommt der Tod von Jesus einfach Sinn, weil man den Zusammenhang verstanden hat. Ja, zum anderen vermute ich aber auch, dass Philippus nicht nur über den Bibeltext gesprochen hat, sondern dem Kämmerer auch von seinen persönlichen Erfahrungen über seinen Glauben erzählt hat. Ihm erzählt hat, dass es gute und schwere Erfahrungen gab. Er wird erzählt haben, wie er von der Auferstehung mitbekommen hat. Er wird davon erzählt haben, wie er selber zu Jesus, zu dem Glauben gekommen ist. Aber er wird auch von den schweren Situationen und von seinen Enttäuschungen erzählt haben. Und er wird davon erzählt haben, wie relevant das Evangelium eigentlich für sein eigenes Leben ist. Der Kämmerer stellt jetzt mehr und mehr fest, dass das auch was mit ihm zu tun hat und dass vielleicht Jesus das Ziel seiner Suche ist, worum er sich auf den Weg gemacht hat. Ja, und jetzt kommt es zu der Situation, wo der Kämmerer dann sieht, dass es das Wasser in der Nähe gibt und dann den Verantwortlichen für den Karren gesagt hat, bitte stopp den jetzt hier. Der fremde Gottsucher will getauft werden und Philippus tauft ihn. So endet diese Begegnungsgeschichte so unvermittelt, wie sie begann. Wichtig scheint in der Erzählung von Lukas diese Tauffreude zu sein. Sie ist das Neue, das nun geschieht, was diesen Mann verwandelt sein lässt. Er zog seine Straße fröhlich, so endet die Geschichte. Das ist ja das Versprechen und die Verheißung der Taufe, dass Menschen aufgerichtet werden unter dem Namen Gottes. Und die frohe Botschaft des Evangeliums ganz persönlich in ihrem Leben, für sie ganz konkret Realität wird. Und dass sie das natürlich auch zum Ausdruck bringen. Die Freude des Kämmerers, der nun fröhlich seine Wege zieht, die zeigt, ja, was sein Lebensrätsel gelöst hat. Die Taufe wird zur Wegmarke, zur Wendemarke. Und wenn er jetzt auf dem Weg zurück nach Äthiopien geht, dann nimmt er das mit, dann nimmt er mit, dass er diesem Jesus in der Taufe begegnet ist. Und so sehen wir einen Mann, der ja, auf der Suche am Ende das gefunden hat, was er sich erhofft hat, dass er wirklich erlebt hat, dass Gott ihm entgegengekommen ist. Die äthiopische Kirche erkennt bis heute diesen Kämmerer als den ersten Zeugen und Missionar in der Kirche an. Und dieser Äthiopier ist übrigens der erste Heide, der getauft wurde. Was hat diese Geschichte jetzt mit uns zu tun und was können wir für uns vielleicht für uns so daraus nehmen? Zwei Dinge sind mir persönlich wichtig geworden. Das erste ist für mich zu sehen, dass wir manchmal Wege gehen, wo wir Antworten suchen, die wir auf dem Weg so nicht direkt bekommen und wo es einfach nötig ist, dass wie in der Geschichte uns Gott wirklich entgegenkommt, dass wir erleben, dass Gott wirklich unsere Suche und unsere Fragen hört. Wo sind im Augenblick deine Fragen? Wo sind im Augenblick, was sind deine Punkte, die dich im Augenblick umtreiben und beschäftigen? Für mich ist die Geschichte von dem Kämmerer, ja, zeigt auf, dass es sich lohnt, sich selber auf den Weg zu machen und darauf zu hoffen, ja, dass mir Gott da auch entgegenkommt. An Philippus beeindruckt mich sein Glaube und auch seine persönliche Verbindung zum Heiligen Geist. Es ist beeindruckend zu sehen, welche Erfahrung Philippus mit der Kraft und der Führung des Heiligen Geistes machen durfte. Vielleicht führte ja auch die Verfolgungssituation dazu und damit auch so eine Abhängigkeit, dass er diese enge Verbindung hatte und dass er dann eigentlich gerade dadurch diese Wirkung hatte, dass die Menschen ihm das so abgespürt haben. Wenn ich so auf mein persönliches Leben schaue, dann stelle ich fest, dass wenn ich menschlich agiere, dass ich das vieles aus so eigener Kraft tun kann. Im Augenblick habe ich so ein paar Situationen im beruflichen und im privaten Bereich, wo ich so erlebe, dass ich so Herausforderungen habe, die ich mit menschlichen Ansätzen schwer so stemmen kann. Und da erlebe ich, was es heißt, welche Grenze ich persönlich habe, wenn ich das aus meiner Kraft heraus machen muss. Und ich erlebe, wie wichtig es ist, wenn ich geistlich handeln möchte, dass ich wirklich jetzt konkret da eine Verbindung habe, dass ich von der Kraft Gottes ausgerüstet werde. Und das finde ich für mich persönlich sehr spannend, dass wenn ich normal Mensch agiere, dass ich das ja, tun kann mit den Möglichkeiten, die ich einfach so normal habe. Aber wenn es darum geht, wirklich geistige Schritte zu machen, wie schnell ich dann an Grenzen komme und merke, da brauche ich definitiv Gott. Ohne Gott kann ich diese Schritte in mir selber nicht machen. Wenn es darum geht, wo ich vielleicht selber um mein Recht kämpfen möchte und merke, das kann ich, das ist an der Stelle nicht der Weg, der Sinn macht. Und dann merke, wenn ich mich natürlich jetzt treiben lasse, was da in mir passiert und dann merke, jetzt mit der Kraft Gottes, merke, jetzt habe ich die Möglichkeit, damit anders umzugehen. Und das ist für mich persönlich so eine ja, spannende Erfahrung gerade im Augenblick und kann da an der Stelle auch sehr andocken mit dem, was ich bei Philippus so gesehen habe. Und deswegen wünsche ich uns allen, dass diese frohmachende Erfahrung, die der Kämmerer und der Philippus erlebt haben, dass wir das ein Stück weit auch für unser Leben erleben können. Amen. Wir möchten jetzt einen Moment der Stille haben, wo wir Fragen im Gebet bewegen können. Was sind deine Punkte, die dich im Augenblick umtreiben und dich beschäftigen? An welchen Stellen in deinem Leben hast du gerade Herausforderungen und benötigst die Kraft Gottes, um geistlich leben zu können? Ich denke, wir nehmen uns ein paar Sekunden Zeit und ich werde dann hinterher mit dem Gebet das Ganze beenden.